Hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape. Freut euch, wir starten mit schlechten Nachrichten, denn wir sagen euch, 2020 wird nichts mehr groß ins Kino kommen. Warum das so ist, klären wir gleich. Bei den Filmnews fantasieren wir dann über mögliche Sherlock Holmes, Cinematic Universes, Spider-Man Multiverses und Resident Evil Rebooty Versus. Also zieht die Nerdhosen an und seid gespannt. Bei den Trailern gibt es die ersten Eindrücke zur neuen Animaniacs-Staffel. Richtig gehört, es gibt eine neue Animaniacs-Staffel. Des Weiteren dabei Mel Gibson als Weihnachtsmann, norwegische Super-Teenager und ein farbenfroher Märchentrickfilm. Ich sage, wie immer gilt, bleibt dran, nicht verpassen.
Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite zu einer neuen Folge Insert Nerd Science Recorded on Tape, dem einzigen Podcast über Filme, den ihr wirklich braucht. Und man muss erstmal Luft holen. So, ich muss jetzt erstmal hier eine Lanze brechen von meinem Vorredner. Ich war ja kurz ein bisschen schockiert mit, weil schlechte Nachrichten, 2020 kommt nichts mehr, aber alles gut. Alle da draußen können sich wieder beruhigen. Wir haben trotzdem jede Menge News hier in diesem Update. Und es ist ja auch nicht seine Schuld. Hallo Ronny.
Danke für diese überaus charmante Anmoderation, Alex. Aber zur Not ziehen wir uns die News natürlich auch selbst hier noch handgestrickt aus den Fingern.
Ja, das da kann ich mitleben. Solange wir sie da rausziehen, ist in Ordnung, denke ich.
Das wäre doch mal interessant, so ein Mockumentary-Film-Podcast. Irgendwann fängst du an, einfach nur noch die Löcher mit irgendwelchen Lügen zu stopfen.
Ja?
Fruchtbarer Boden, ich höre.
Ja, wird, glaube ich, eine sehr unterhaltsame Sendung. Ist wieder ein bisschen superheldenlastiger. Da fühle ich mich direkt getriggert. Im positivsten Sinne. Von daher. Mach mal schnell deine Veröffentlichungen, die aktuellen, weil können Gott. Ja nicht so viele sein, du hast ja gesagt, es kommt nichts ins Kino.
Nee, zumindest die Blockbuster, aber ich nehme nichts vorweg, ich fange erstmal hier mit den Releases an und wir klären die Leute damit auf, was denn tatsächlich überhaupt noch so in die Kinos und auf die Streaming-Plattformen kommt. Und wir haben heute, wenn ihr uns gerade zuhört, den 15. Oktober, das ist zumindest hier der Herauskommentag von unserer Folge. Und da könnt ihr im Kino sehen, zum Beispiel die Buchverfilmung zu The Secret Garden, also der geheime Garten mit Dixie Edgerix und Colin Firth. Sah sehr bunt und ich muss sagen, ein bisschen kitschig aus, aber für alle Buchfans wahrscheinlich ein Blick wert. Oder? Mhm. Ist das dein Metier?
Der Herauskommentag, da bin ich gerade noch hängen geblieben. Finde ich relativ gut gerade.
Ja.
ist tatsächlich, ich habe weder mit Buch noch mit der Romanverfilmung hier irgendwas am Hut. Von daher fehlt mir da jeglicher Einblick, auch nicht, ob das dem Buch gerecht wird oder umgekehrt. Ich habe keine Ahnung.
Okay.
Muss ich
gestehen. Vielleicht bist du ja ein großer Richard Dreyfuss-Fan. Der kommt nach, weiß ich nicht, wo man den das letzte Mal eigentlich groß gesehen hat.
Wollte gerade sagen, das ist schon was her, ne?
Nach längerer Kinoabstinenz würde ich behaupten, hier mit Astronaut wieder in die Kinos an der Seite von Lyric Bent und Krista Bridges zum Beispiel. Eher also ein kleinerer, unbekannterer Cast. Und er versucht sich hier als Rentner quasi in ein Raumfahrtprogramm zu schmuggeln, was der laut Trailer anscheinend wohl auch schafft. Und er lebt dann nochmal im hohen Alter das Abenteuer seines Lebens.
Und sah sehr herzerwärmend tötet aus, außerirdische Haie. Was?
Das ist der zweite Teil, glaube ich, dann.
Nee, ich musste gerade überlegen. So, Richard Dreyfuss ist das Einzige, woran ich denken kann, halt der weiße Hai. Jaws und das war's gefühlt. Oder? Ist es nicht auch, ist nicht bei Jaws dabei? Er ist doch der kauzige.
Ja. Naja, richtig. Auf dem Boot. Der Bootsführer-Dude. Nee, richtig. Der Dingens-Dude, nicht der Bootsführer. Du weißt schon.
Na, Roy Scheider ist der eine, der Sheriff.
Ja, dann gab es ja noch den Bootsfahrer-Typen.
Richard Dreyfuss, genau. Und ich dachte, das wäre der. Ist ja auch egal.
Ist ja auch wurscht. Können wir nochmal hier ausklamüsern.
Ist auf jeden Fall schon was älter tatsächlich. Also.
Ja, aber ja, sah herzerwärmend aus, aber auch ein bisschen, weiß ich nicht, sah für mich eher so ein bisschen nach Fernsehen aus vom Format. Aber ich lasse mich da gerne mal überraschen, wenn der irgendwo mir vor die Füße läuft.
Ist ja wieder große Qualität hier für den 15. Oktober.
Vielleicht reißt ja hier noch ein weiterer Tipp, weil das fand ich doch sehr amüsant. Ein Schweizer Beitrag namens Moskau einfach. Ein Film von Michael Lewinsky, unter anderem mit Philipp Graber in der Hauptrolle. Und der spielt quasi einen Staatsschutzangestellten im Kalten Krieg in der Schweiz. Ja, sowas gab es da auch. mit gefühlt leicht autistischen Zügen und soll quasi undercover das Staatstheater infiltrieren. Und entdeckt dann so ein bisschen für sich, glaube ich, das Leben und die Liebe. Und das sah doch so, wie es gespielt ist, diese ja autistische, trockene Art. Sah sehr witzig aus, muss ich sagen. Hast du mal den Trailer geguckt zufällig?
Habe ich mir noch nicht angeguckt tatsächlich. Aber werde ich jetzt mal noch nachholen. Klingt ganz lustig.
Mach das mal. Also Schweizer Dialekt in der Tat, muss man ein bisschen genauer hinhören, aber sah doch sehr witzig aus und quasi nicht so wie das Leben der anderen, sondern einfach eine komödiantische Aufarbeitung vom Staatsschutzzeitalter im Kalten Krieg in der Schweiz. 15. Oktober. 16. Oktober, dann bei Netflix, haben wir hier das letzte Mal schon drüber gesprochen, kommt nach dem Kinorelease vor 2 Wochen jetzt The Trial of the Chicago 7 von Aaron Sorkin bei Netflix heraus. Ja. Also für alle, die es verpasst haben.
War im Kino, vielleicht.
War im Kino, jetzt im Netflix-Abo, wer es hat.
Ja. Also ich konnte mir nach dem Trailer, den wir besprochen hatten, noch nicht so wirklich was darunter vorstellen. Oder hatten wir auch drüber gesprochen? Ich weiß gar nicht.
Wir hatten ihn kurz angerissen und auch behauptet, dass wir den Trailer in die Links packen, was wir aber nicht getan haben. Wir werden die Podcast-Polizei noch auf die Hände hauen.
Ich würde mir auf jeden Fall angucken, weil das Cast und ich meine, Regie spricht für sich. Vom Trailer her konnte ich mir halt nicht so wirklich was darunter vorstellen und schauen wir mal.
Sah schon dick aus.
Ja, weiß ich halt noch nicht genau.
weniger dick sah Arkansas aus. Ich glaube, wir hatten drüber gesprochen. Das ist quasi das Regiedebüt von Clark Duke, der auch eine der Hauptrollen mitspielt. Ja. Unter anderem an der Seite von Liam Hemsworth. Der ist schon länger bei Prime.
Ich wollte gerade sagen, der ist doch schon eine Weile raus eigentlich, oder?
Ja, der hat sich da reingeschlichen, hat aber Geld gekostet. Und ich glaube, nagelt mich nicht fest, ich glaube, ab 18. Oktober ist er dann im Prime-Abo mit drin. Oho. So ein bisschen wie Freies Land letztens. Also alles ohne Gewähr, das ist ja für mich immer so ein bisschen dunkle Magie, was da auf Amazon Prime passiert, wann und wo und wer mit wem. Von daher nehmt es mal ohne Gewähr und guckt einfach mal bei Arkansas vorbei, wenn euch der Trailer damals interessiert hat. Auch wieder hier im Programm, ich glaube mehrmals schon angerissen, ab 21. Oktober kommt dann ein neuer Film von Ben Wheatley auf Netflix heraus, namens Rebecca mit Lily James und Armie Hammer Time. Der hat uns zuletzt unter anderem Free Fire in die Kinos gebracht. Da waren wir auch so ein bisschen mixed, glaube ich, mit den Meinungen über den Film und kommt jetzt quasi mit so einem Psychodrama.
Psychoschmonzette.
Grusel.
Ja,
Psychoschmonzette, irgendwie sowas. Ne? Ich konnte es nicht richtig deuten im Trailer.
Ich auch nicht. Und nach Free Fire hätte ich jetzt auch nicht mit sowas gerechnet von ihm, muss ich ehrlich sagen. Free Fire auch schon ein relativ großes Cast für das, was es am Ende war.
Ja.
Nämlich so ein Abziehbild von Reservoir Dogs. Ja, habe ich gesagt. Oh, ja, also den konnte man gucken, war jetzt aber, weiß ich nicht. Und hier bin ich auch unschlüssig, um ehrlich zu sein.
Ja.
Aber ich warte mal, glaube ich, die Kritiken ab und er ist halt auf Netflix. Vielleicht kann man ihn da irgendwann mal einschieben, wenn ich irgendwie was Positives darüber höre.
Ich wollte gerade sagen, zur Not tut's nicht weh. Ab 22. Oktober, wir sind dann in der nächsten Kinowoche angekommen, also was die Herauskommentage betrifft, in den Lichtspielhäusern.
Die Herauskommentage. Ja, das ist das Wort, das ihr alle gesucht habt. So sagt man das heute.
Da kommt ein Film in die Kinos, da haben wir, ich weiß auch nicht mehr, der Trailer ist zumindest uralt, also mindestens über ein Jahr alt, The Mortuary. im englischen Original The Mortuary Collection. Weiß nicht, warum man das Wort hier noch rausgekickt hat. Ein Film von Ryan Spindle, unter anderem mit Clancy Brown in der Hauptrolle. Und es wird auch dich freuen, The Kissing Booth-Star Jacob Elordi spielt mit. Da geht es um einen schrulligen Bestatter, der hier gruselige Geschichten erzählt. Und das ist so eine Art Episodenfilm. Episoden-Horror-Gruselfilm.
Also sowas wie Geschichten aus der Gruft, ne? So ein bisschen.
Sowas, genau. Kannst du dich noch an den Trailer erinnern? Wir haben den, glaube ich, auf jeden Fall gesehen.
Wir
aber ich glaube, nicht in der Sendung, glaube ich.
Gehabt. Hatten den definitiv nicht in der Sendung und ich erinnere mich auch nur dunkel, muss ich gestehen.
Hm. Naja, was soll's.
Aber ein klassischer Kandidat, jetzt irgendwie ins Kino zu schicken noch.
Wegen Halloween oder meinst du?
Na, wegen Halloween und weil wahrscheinlich kein großes Einspielergebnis dahinter wäre, sind wir mal ehrlich.
Naja. Das kann sein, das kann sein. 22. Oktober, dementsprechend schwer, wird es vielleicht auch Cortex haben. Das ist das Regiedebüt von Moritz Bleibtreu. In der Hauptrolle Moritz What? Bleibtreu. Ton, Drehbuch und Requisite Moritz Bleibtreu. Nee, ich weiß nicht, was er noch alles gemacht hat. Aber sieht nach einem spannenden auch Psycho-Thriller aus, muss ich sagen. Ob die Story hält, was der Trailer schon nicht mal richtig zu 100% versprechen kann, weiß ich nicht, aber ich muss doch sagen, der Trailer zu Cortex von und mit Moritz bleibt, der sieht doch richtig dick aus. Also was so die Cinematografie angeht, was so das ganze Bild, der Look, das Feeling, das sieht schon richtig stark aus, muss ich sagen. Das hat mich gefreut, sowas mal wieder zu sehen aus dem deutschen Lande.
Ja.
Gesehen?
Ja. Ja. Sieht tatsächlich, sieht gut aus.
Sieht gut aus. Es sieht immer, äußerlich scheint schon mal vieles zu stimmen.
Ja. Aber ja. Aber ob der ganze Rest dann auch hinhaut, mal gucken.
Mal gucken. Von und mit Moritz Bleibtreu, Cortex. Weiter im Programm ab 22. Oktober Die Stimme des Regenwaldes und damit quasi noch ein Schweizer Kandidat, ein Film von Niklaus Hilber. Und da geht es um, jetzt habe ich seinen Namen gerade vergessen, muss es gleichzeitig nochmal googeln, aber da geht es quasi um einen Schweizer Pionier, der hier, ich glaube in den 80er Jahren war es, auf einen Indianerstamm trifft, sich ihnen anschließt und dann alles dafür tut, um quasi diesen Stamm zu retten und die Abholzung des Regenwaldes zu verhindern.
Mhm, okay.
Nach der wahren Geschichte von Bruno Manser, der, glaube ich, vor 20 Jahren dann auch plötzlich verschwunden ist. Also es klingt nach einer aufregenden Geschichte irgendwie. Und der Trailer, wenn er ein bisschen auch so leicht kitschig wirkte, sah doch sehr interessant aus.
Klingt abgefahren auf jeden Fall.
Nicht gesehen den Trailer?
Nope.
Was interessiert mich das? Ja, gut.
Ja, bin ich so gewandert im schweizerischen.
Ja, gut, der Trailer lief mir halt über die Füße und dachte mir, guckst du mal rein und gibst du das mal und sieht nett gemacht aus. Mal gucken, was es bringt. Hier auf jeden Fall schon mal der Tipp. Und zu guter Letzt, 22. Oktober. Und da freue ich mich mittlerweile ein bisschen, weil der ist komplett an mir vorbeigegangen. Kajillionaire. Ein Film von Miranda Julie. Und vielleicht klingelt es da bei dem einen oder anderen. Die hat 2005 zum Beispiel Me and You and Everyone We Know gemacht mit John Hawks und mit sich selbst Miranda Julie. Und bringt jetzt hier einen Film mit Evan Rachel Wood, Gina Rodriguez und Richard Jenkins in die Kinos. Je nachdem, wo er halt dann läuft. Und ich fand den Trailer doch mal richtig gut.
Habe ich auch nicht gesehen. Ist auch immer vorbeigegangen, offensichtlich.
Mensch, Mensch, dann schreibt ihr den mal auf die Liste. Sieht nach einem super niedlich gemachten Independent-Dramedy-Juwelchen aus, möchte ich fast schon sagen.
Aha, okay.
Geht da um eine dreiköpfige Familie, die nichts anderes macht oder sich darauf spezialisiert hat, ihren Alltag damit zu bestreiten, halt einfach Betrügereien zu begehen. Und ihre Tochter, gespielt von Evan Rachel Wood, genauso erzogen haben, das zu tun und quasi das auch ihr Lebensinhalt zu sein scheint, weil sie nichts anderes kennt und dann irgendwann aber mal auf eine Freundin oder eine Frau trifft und dann erst so richtig erfährt, es gibt noch so viel mehr im Leben, außer das. Und dann so ein bisschen sich selbst hinterfragt und sich anscheinend dann ein bisschen emanzipieren will. Evan Rachel Wood spielt hier fast schon burschenhaft eine witzige Figur. Auch diese ganze Familie sieht so überdreht und witzig aus. Schreibe ich mir auf jeden Fall hier dick nochmal in den Kalender rein. Guck dir auf jeden Fall nochmal den Trailer an. Und ich bin gespannt, wo der irgendwann landen wird, wenn der hier so ein bisschen durch die Kinos gekrebelt ist. Weil ob der jetzt groß auf fruchtbaren Boden fällt.
Also wenn nicht mal ich davon was mitbekommen habe. Schwierig.
Und ich meine, du bist Alex, ja. Und
ich das bin ist Alex. Dann schon. Nee, also, aber weiß ich nicht, wie. Ich meine, es ist aktuell mit dem Kino halt so eine Sache, ne? Ganz generell.
Ja. Aber ja, ich bin gespannt. Juli kam der Trailer.
Klingt für mich eher nach was auf einer Streaming-Plattform besser aufgehoben wäre, vielleicht sogar.
Ja. Wenn du so ein bisschen googelst, da hast du auf jeden Fall schon so ein bisschen Vibes, dass da irgendwie die Portale anspringen und den Film auf jeden Fall schon mal auf irgendwelchen Festivals gesehen haben. Oder ich guck mal eben, ich mache hier mal kurz einen Klick.
Dann macht er noch hier nebenbei den nächsten Tab auf.
Und das Tomatometer hat zumindest 88%. Aber der Audience Score ist mal sowas von nicht repräsentativ, was das angeht.
Wieso? Was heißt das? Der hängt
bei der Hälfte irgendwo fest.
Okay, interessant.
Okay, das ist
eine solche Filme finde ich ja tatsächlich immer ganz spannend, weißt du ja.
Wenn es so auseinander geht, auf jeden Fall.
Wenn der Kritiker und der Benutzerscore so auseinander gehen, egal ob welcher jetzt hoch ist und welcher niedrig, aber das finde ich immer ganz, ganz interessant, ja.
Ja. Ja, ich klemme mir den auf jeden Fall fest, alleine von der Optik und wie es inszeniert ist, zumindest auch der Trailer, was von der Performance von Evan Rachel Wood halten soll, weiß ich noch nicht ganz, aber wie gesagt, ich markiere mir das mal hier im Kalender. Und damit sind wir erstmal durch für die Releases. Und ich glaube,
News,
aber wir bleiben so ein bisschen dabei, oder? Mit Releases. Und ich weiß nicht,
auch.
Du bist doch so ein schlechter Nachrichtentyp, oder? Du kannst es doch mega gut.
Ah, ja, das zahlt so ein bisschen auf das Intro ein, ne? Du hast ja gesagt, die großen Blockbuster meiden das Jahr 2020 jetzt komplett, aber das stimmt doch eigentlich nicht, weil wir hatten doch mindestens mal noch Dune, aber jetzt nicht mehr.
Alles weg. Alles raus.
Letztens und es wird ja noch viel, viel schlimmer.
Ach, letztens noch nachgeholt, ne? Unsere Meinung zum Trailer.
Ja.
Und machen wir es in kleinen Dosen, oder? Für die wirklich noch zuhören und sagen, da möchte ich jetzt durchgehen durch das Tal der Tränen. Dune, Dezember eigentlich geplant. 2020.
Hey, keine Ahnung, wir müssen jetzt hier mit Zahlen arbeiten, glaube ich.
Weltweit wie in den USA und jetzt hat man gesagt, nee, das wird nix. Oktober 2021. Das
okay.
Ist, kannst du dich noch an Anfang 2020 erinnern, wo wir noch relativ klein und grün hinter den Ohren waren, wo wir noch so ein fast ein wenig darüber gelacht haben, dass man Fast and Furious mit Beginn der Corona-Krise über ein Jahr verschoben hat?
Ja.
Und heute muss man fast sagen, Chapeau. Ihr seid bis jetzt relativ safe, was es angeht. Aber ja.
Ja, mach weiter. Wenn wir jetzt einmal dabei sind, hier dieses schmerzhafte Pflaster abzuziehen.
Naja, der ein oder andere wird ja wahrscheinlich jetzt schon Herzrasen haben. Oder denn Oktober 2021, Warner Brothers, was haben die denn eingeplant gehabt? Da sollte eigentlich The Batman anlaufen. Und? Geht natürlich nicht, wenn Dune da jetzt drin steht. Also, The Batman, raus aus 2021, rein in den März 2022. Das sind knapp anderthalb Jahre, um es nochmal grob zusammenzufassen. Und 25% waren abgedreht und wir hatten den ersten Teaser ja hier schon.
Ja, wir hatten zwar den ersten Teaser, aber du sagst, dass 25% waren abgedreht. Dann haben sie ja wieder begonnen. Dann mussten sie ja aber wieder pausieren, weil Robert Pattinson ja auch erkrankt war. Dann kurz nach Beginn der Dreharbeiten. Da war dann, wie gesagt, wieder eine Pause. Dann ging es jetzt wieder weiter. Also Ich bin gespannt, der wird sicherlich ein bisschen mehr kosten dann so am Ende des Tages, als was sich die Leute so eigentlich vorgestellt hätten, was eigentlich geplant war.
Mhm.
Und dann fehlt der halt tatsächlich einfach da für diese Quartale vermutlich, wo der Umsatz eingeplant war. Und ich gehe schon davon aus, dass sie bei Batman mit irgendwie 800 Millionen plus rechnen, ne?
Mhm.
So, März 2022 ist natürlich mal eine Hausnummer, weil was weiß ich denn, ob ich da noch lebe, ey. Das ist schon ganz schön weit weg.
Frage. Das wünsche ich mir aber schon ein bisschen, Alex, oder?
Ja,
ich
das ist nett von
schon
dir.
Das dritte Jubiläum mindestens hier noch feiern.
Ja, das muss noch drin sein, ja. Nee, aber anderthalb Jahre, wie du gesagt hast, das ist schon massiv. Also,
ja. Aber März 2022. Kurz darauf hat sich jetzt was angekündigt? Jurassic Park für den Juni 2022, ja?
Juni 2022, auch da übrigens, ne, wieder aktuell, oder ich weiß gar nicht, ob sie wieder weiterdrehen bereits, auch da pausiert wegen Corona-Erkrankungen, also da, wo auch...
Es gab eine Warnung, aber es war niemand, oder wie war das? Oder gab's? Nee, es gab einen, glaube ich.
Nee, es gab eine, ja.
Und dann Quarantäne, glaube ich, obwohl es safe war.
Genau, aber
ja,
musste machen halt.
Sollte ja eigentlich dieses Jahr, 2021 kommen, und jetzt hat man gesagt, nee, komm, wird eigentlich ein bisschen zu enges Höschen, Juni 2022.
Ja, man muss sich das nochmal so ein bisschen vor Augen führen, ne? Das ist nicht so ein, ja, mein Gott, schiebt sich auf nächstes Jahr. Nee, nächstes Jahr, also das ganze nächstes Jahr muss dann noch aussitzen, und dann kommt nämlich dann das Jahr 2022 erst, und das müsste auch noch zur Hälfte absitzen, und dann kommt vielleicht Jurassic Park.
Das ist heftig. So, das heißt, März kommt Batman, Juni kommt Jurassic Park.
Also Jurassic World Dominion,
um ganz genau zu sein. Jurassic World, gestimmt, richtig. Jurassic World Dominion. Das ist ein bisschen eng, hat sich der Auserwählte gedacht. Deshalb wird Matrix 4 für April 2022 eingeplant, auf Dezember 2021 sogar vorgezogen. Also wenigstens noch so eine positive Nachricht hier zum Abschluss.
Und warum? So. Warum, Ronny? Wie kann das denn sein?
Ich weiß es auch nicht. Ist es vor allem realistisch?
Ich kann es dir sagen.
Ja, okay, dann hau's raus.
Die haben das in Deutschland gedreht. Bei uns läuft das so einigermaßen. Da gibt es keine Corona-bedingten Unterbrechungen.
Meinst du?
Naja, aktuell. Schauen wir mal.
Das heißt hier, we are the Germans, und da wird alles nach Protokoll am Set hier eingetütet, maskiert und desinfiziert.
Na, offensichtlich, ne?
Naja, aber soweit, also ich weiß nicht, die haben ja jetzt auch erst wieder angefangen, ne?
Ich habe keine Ahnung. Also A, kann ich nicht sagen, wir hatten ja darüber berichtet in unseren News, dass die Dreharbeiten wieder begonnen hatten. A, kann ich nicht sagen, wie weit waren die zu dem Zeitpunkt schon?
Keine Ahnung.
Wie weit sind sie jetzt gekommen? Ist er abgedreht weit, ne? Schon? Weil selbst dann ist ja jetzt, die brauchen ja dann noch ein Jahr. Oder haben dann noch ein Jahr für Postproduktion, ne? Die ganzen VFX. Und ich gehe davon aus, dass Matrix 4 da relativ dick auftragen wird in diese Richtung. Ich gehe schon davon aus, dass sie das Jahr noch brauchen jetzt.
Naja, toi. Die ganze
Frage mit diesen ganzen Release-Daten ist, ob das jetzt wirklich alles so in Stein gemeißelt ist.
Ja, oder? Das ist, also selbst, dass wir jetzt die Monate schon erwähnt haben, ist ja jetzt quasi schon, ne?
Ja.
Also, weiß ich nicht, höchst wackelig. Aber ich hoffe, dass Matrix 4, dass sie das vorziehen, dass es einigermaßen sicher durchgeht. Denn wie sagt man so schön, in Germany, we always crew. Deshalb hoffe ich, dass das alles nicht wackelt.
Aber warum haben wir diese ganzen Verschiebereien denn jetzt erwähnt? Wir haben ja einen absoluten Blockbuster in den letzten Wochen im Kino gehabt. Ne? So, und das war ja so wahrscheinlich auch ein bisschen der Gradmesser für alle anderen. Tenet.
Welcher denn?
Tenet. Wo, glaube ich, viele drauf geguckt haben, wird das was? Kann das funktionieren? Auch vielleicht, wenn es im Rest der Welt vielleicht schon wieder ein bisschen besser aussieht als in den USA. Und wir können mal festhalten, nee. Nee.
Aber warum denn nicht, lieber Alex? Meister der Zahlen.
Ja.
Was hat das Ding eigentlich gekostet?
Ich glaube, 250?
250 Millionen?
Zwischen 200 und 250 Millionen hat er gekostet. Ne? Und unsere Milchmädchenrechnung ist ja immer, addiert das nochmal drauf, und dann kommt er so bei Break-Even raus. Da wäre ich dann so bei 500 gewesen.
Mhm. Und wo sind wir denn jetzt? Wir haben ja gesagt, wie lief's los? Mit 30, ne? Die erste Woche oder sowas.
Na, ich glaube, es war sogar 40.
Die ersten 2 Wochen?
Ich glaube, nee. Es war mehr, als die Experten prognostiziert haben, aber natürlich schon relativ wenig im Vergleich, zu normal.
Zur Normalität.
Genau. Und wir sind jetzt nach, ich glaube, 5 Wochen Kinoauswertung weltweit, knapp, bei 300 Millionen Dollar weltweit. Und es gibt einige Artikel im Internet, die sagen, Break-Even liegt nicht bei den 500 Millionen, die wir gerade so ein bisschen hochgerechnet haben, weil ich muss gestehen, das Marketing war schon relativ fett für den Film.
Und lange vor allem.
Und lang, genau. Die sagen, um Break-Even zu erreichen, müsste er 800 Millionen einspielen.
Also was und über das Dreifache ist dann letzten Endes.
So, und da sind wir so fernab der Realität bei 800 Millionen. Als ich das gelesen habe, also für mich erschienen schon die 500 unerreichbar, die ich mir so, ne, mit dieser Milchmädchenrechnung da hergeleitet habe. Aber wenn die wissen, 800 Millionen wäre unser Break-Even-Punkt überhaupt, warum dann dieses Experiment wagen?
Hm.
Das erschließt sich mir nicht so richtig, die Motivation dahinter.
Ich weiß auch nicht, was für eine Hebelwirkung Christopher Nolan hatte. Da hatte ich immer so ein bisschen rausgehört, er will das Ding unbedingt halt haben.
Ja, ja, das habe ich auch rausgehört, aber das ist ja hier ein absolutes Millionengrab dann.
Ja, ja, das stimmt allerdings.
Also wenn du da eine halbe Milliarde verlierst, das ist, ich meine, what? Also, keine Ahnung. Und jetzt stellt sich die Frage, wie kriegst du das, die Kuh denn noch so halbwegs vom Eis? Ich meine, 300 Millionen ist relativ viel dafür, dass es Corona-Zeiten sind. Sprich, für mich dafür, dass da sicherlich die Milliarde drin gewesen wäre, vielleicht sogar. Mhm. In normalen Umständen. Was kannst du jetzt noch draus machen? Kannst du jetzt noch aus dem Kino rausziehen in dieses Premium-VOD-Segment? Also schnell quasi in die Streaming-Dienste noch rein, dass vielleicht die Leute bereit sind, da noch mal ein bisschen Geld zu lassen. Ich weiß nicht, wie du da jetzt noch am besten die Leute melken kannst.
Lass ihn doch einfach drin. Lass ihn doch einfach für 1-2 Jahre im Kino drin.
Kannst du ja sogar machen, weil wir haben ja gehört, es kommt nichts weiter.
Eben, und wenn die Leute mal ins Kino gehen, Mensch, ist ja immer noch nichts Neues. Ich habe Tenet noch nicht gesehen. Na komm, dann gucken wir halt den jetzt.
Ja, möglich. Könnte sein, dass so ein Running Gag so über Corona wird, ja.
Ja, genau.
Nee, ist auf jeden Fall, wenn das dir mal wirklich auf der Zunge zergehen lässt, relativ bitter. Und spätestens nach dieser Berechnung können vielleicht jetzt der ein oder andere ein bisschen besser nachvollziehen, warum jetzt diese ganzen Filme nicht einfach nur irgendwie 1, 2, 3 Monate geschoben werden, sondern ein Jahr.
Naja, heftig, heftig. Also, Tenet hat eigentlich innerhalb seiner Möglichkeiten gut performt, aber ja, das, was da gekostet hat und das, was eigentlich da wieder in die Kassen kommen soll, liegt dann doch weit auseinander. Was will man machen, ne?
Ist richtig.
Wo ich auch nicht viel weiß oder wo ich nicht weiß, was ich groß dazu sagen soll, mir ist schon die Zunge ganz schwer. Ich sehe nur gerade deine Überschrift zu diesem News, die du geschrieben hast. Jupp. Weil wir alle danach gefragt haben, es steht ein Resident Evil Reboot im Raum. So mit einem Cast, angeführt von Kaya Scodelario, die man von Crawl oder Maze Runner kennt.
Yes.
Und das ganze Ding soll sich irgendwie so ein bisschen wirklich eher tatsächlich an den Videospielen orientieren.
Ist auch geil, ne? Jetzt aber dann vielleicht doch mal.
Jetzt aber vielleicht doch, ne?
Ah, Mann. Ja, also ich habe sie nur kurz reingenommen, weil das Resident Evil Film-Franchise wurde ja nur absolut in Grund und Boden geritten, ne?
Wie viele Teile gibt's da?
Ich glaube 6.000. Weiß ich nicht. Aber es war ja diese Mila Jovovich-Streifen halt, die sogar ganz okay begonnen haben und dann eigentlich.
Der erste, oder?
Ja, ich fand den zweiten sogar auch noch halbwegs unterhaltsam. War ich sogar auch im Kino.
War der dritte mit Thomas Kretschmann?
Da fragst du mich jetzt was.
Weil das war richtig harter Trash. Es war kein Zufall, es war ja ein Unfall, dass ich den dann gesehen habe, weil das hat mich echt gewurmt.
Na, Resident Evil 2 ist mit Nemesis auf jeden Fall.
Ich habe keine Ahnung mehr.
Ist ja auch egal, jedenfalls.
Ist ja auch wurscht.
Ich bin, glaube ich, tatsächlich auch, ich glaube, das Finale habe ich, glaube ich, nicht mehr gesehen. Oder die letzten beiden schon nicht mehr, aber das war schon tatsächlich eher.
War das nicht in der Wüste dann auch?
Das ist ja, ach, da bist du ja noch, das ist doch der dritte erst oder der vierte. Da gab es dann noch zwei, glaube ich. Ist auch egal, jedenfalls. Also, was ich nicht verstehen kann, ist, wer kam auf die Idee, so kurz nach dem Abschluss dieser Saga zu sagen, wir rebooten das, weil die Leute danach fragen. Und die pushen ja hart auf den Markt. Also es ist ja nicht nur der Resident Evil du hast es schon richtig gesagt. Die haben erstmal die Originalspiele ja remastered, ne? Resident Evil 2 und Resident Evil 3 wurden ja komplett von Grund auf neu gemacht für die aktuelle Konsolengeneration und kamen richtig gut an.
Mhm.
Also es wurde quasi die Marke genommen, es wurde drauf gehört, was die Fans wirklich wollen, es wurde die Zeit, das Geld reingesteckt und das Endprodukt hat hingehauen. Alles das, was quasi bei dem letzten Resident Evil Film eigentlich nicht so richtig hingehauen hat, aus meiner Sicht. So, jetzt kommt die Info, wir machen doch den Reboot und wir versuchen uns da auch dran zu halten an Teil 2 und 3, wo wir gesehen haben, die Spiele gehen gut, versuchen wir jetzt auch irgendwie mal in Filmform nochmal zu gießen, gucken mal, was geht. Und, da haben wir auch noch gar nicht drüber unterhalten, nächstes Jahr kommt ja auch noch eine Animationsserie auf Netflix, eine neue.
Ah, okay.
Da gibt's auch einen Trailer schon, einen Teaser-Trailer. Das heißt, irgendwie versuchen sie jetzt nochmal richtig auf den Markt zu drängen mit diesem Franchise Resident Evil. Und ich habe keine Ahnung, ob diese Gleichung dann wirklich aufgeht.
Wahrscheinlich.
Also da müssen die müssen wirklich richtig dolle gut sein, damit das, glaube ich, zieht.
Nee, ich glaube, die Filme müssen nicht gut sein, sondern es müssen die Zahlen stimmen. Soll ich für dich kurz mal, ich mache ganz kurz eine Runde. Der erste Teil, Resident Evil von 2002. 33 Millionen hat er gekostet, über 100 Millionen hat er eingespielt. Kann man sagen, im Gegensatz zu Tenet, alles richtig gemacht, kann man mal fortsetzen. Dann unter anderem, was ich gerade gesagt habe, das war Resident Evil Apocalypse mit Thomas Kretschmann. Furchtbar, furchtbar. Hat 45 Millionen gekostet, hat 130 Millionen eingespielt. Wurde immer besser. So, und der Final Chapter, der jetzt von 2016 war, der hat auch 40 Millionen gekostet. Was hat er eingespielt? Über 300 Millionen.
Wie kriegen die denn die Filme so günstig rausgekloppt?
Und das ist doch immer das Ding, was es gewesen ist letzten Endes. Die produzieren die Filme durch und die spielen halt einen Haufen Asche ein.
Ja, dann ist auch klar, warum sie das Zeug jetzt hier so schnell rebooten, aber das habe ich halt nie verstanden.
Das habe ich halt nie verstanden.
Ja, tatsächlich interessant. Vielen Dank für das Unterfüttern mit Fakten hier.
Ja, und The Final Chapter war doch auch wieder in der Wüste oder so halb. Hat sie sich da jetzt nicht ein Schwert geschmiedet und jagt Drachen weiter irgendwie in dem nächsten? Ah, ist ja auch wurscht.
Da bist du jetzt bei Monster Hunter, das ist was anderes.
Ein nahtloser
Übergang. Der Trailer ist ja noch nicht da, glaube ich. Da gab es ja nur den Tease, wo du das neue Diablos siehst. Ist ja auch egal. Bei Monster Hunter bist du bei mir auch an der richtigen Adresse übrigens.
Ja, werden wir irgendwann wahrscheinlich nochmal richtig abnörden können. Aber was soll's. Resident Evil scheint eine sichere Bank zu sein. Der Score ging immer weiter runter. Das Budget bleibt immer gleich. Aber
Einspielergebnis ging
immer höher.
Faszinierend. Also, ja. Das spricht für uns als Gesellschaft, glaube ich.
Ja, also der Trend scheint nur nach oben zu gehen. Was auch immer. Gut, aber wir sind gespannt. Wenn es Richtung Videospiele geht, würde mich das auch mehr interessieren, weil vielleicht wird es dann wieder ein bisschen düsterer und kleiner, aber werden wir sehen. Wo geht's denn noch weiter? Hier, filmisch, cinematisch, universal.
Sherlock Holmes.
Ja.
Robert Downey Jr.
Mhm.
Sherlock Holmes. The Cinematic Universe.
Ich hätte es noch mit so einer Trailer-Voice machen müssen.
Ich finde meine Überschrift ganz, ganz, ganz schön eigentlich.
Sherlock
Cinematic Universe. What?
Warum kramst du das jetzt aus? Erster Teil 2009, zweiter Teil 2011. Das ist doch.
Ja, weil, wenn alles glatt geht, die noch dieses Jahr anfangen, Sherlock 3 zu drehen.
Mit Guy Ritchie?
Mit dem Robert Downey auf jeden Fall. Guy Ritchie habe ich tatsächlich keine Info zugefunden, ob der wieder involviert ist. Und so, in dem Rahmen haben sie halt auch fallen lassen, dass sie da durchaus große Ideen hätten, das Universum zu erweitern, dass da viel möglich ist, gerade jetzt, wo die ganzen Streaming-Plattformen auf den Markt drängen. Sie erwähnen da auch konkret HBO Max zum Beispiel. Und es klang schon eher so, als würden sie nicht unbedingt Robert Downey Jr. da in den Vordergrund drängen. Sie haben aber auch ein bisschen zurückgerudert und gesagt, Wir haben den ganzen Spaß ja schon gesehen, bei Marvel zum Beispiel, wie die das alles richtig gemacht haben, aber damit du da wirklich an den Punkt kommst, dass du da wirklich dich breit gefächert aufstellen kannst, müssen halt mehrmals hintereinander auch Dinge einfach gut laufen. Und gut laufen, habe ich mir gerade nochmal erklären lassen, von dir, lieber Ronny, bedeutet genug Geld einspielen.
Ja, ka-ching, ka-ching.
Von daher müssen wir mal abwarten. Ich gehe davon aus, dass wir, also ich weiß nicht, ich brauche es nicht. Ich fand die ersten beiden ganz unterhaltsam. Die haben solides Geld eingespielt. Ich glaube, beide waren über 500 Millionen. Ich glaube, der zweite war sogar erfolgreicher als der erste. Von daher würde ich mir vielleicht sogar einen dritten angucken. Aber ob ich dann Cinematic Universe brauche, weiß ich nicht.
Okay, wir hatten jetzt Cinematic Universes und irgendeine Rebooterei.
Und jetzt kommen wir zu dem Multiverse.
Und jetzt mischen wir das nochmal zusammen.
Ich versuch's irgendwie kurz zu machen, weil kompliziertes Thema. Also, was geht ab? Wir haben ich fange mal einfach an, damit ich die Leute nicht maximal verwirre.
Spider-Man.
Es geht um Spider-Man 3. Ja, Sony und Disney konnten sich ja einigen. Tom Holland ist weiter dabei und wir wissen jetzt auch, dass Benedict Cumberbatch dabei sein wird als Doctor Strange. Das ist natürlich insofern interessant, als dass, was macht er da? Vielleicht übernimmt er die Mentorenrolle von Tony Stark. Aber was noch viel interessanter ist, eigentlich ist in etwa von den Dreharbeiten her der zweite Teil von Doctor Strange und von Spider-Man 3, die sind fast gleichzeitig geplant aktuell. Das heißt, entweder muss Benedict Cumberbatch Jets setten oder wir sind nicht auf dem neuesten Stand oder keine Ahnung, was sie sich da so vorgestellt haben. Und dann wurde es noch auf die Höhe getrieben, als bekannt gegeben wurde, Jamie Foxx wird mitspielen im dritten Teil.
Was?
Den haben wir schon mal
Spider-Man mitgespielt.
Ja, in Amazing Spider-Man hat er mitgespielt. So, und zwar war der Electro.
Warte mal, das war der Zweiteiler mit Andrew Garfield als Spider-Man.
Richtig, da wo sie nach dem zweiten Teil abgebrochen haben.
Und jetzt spielt er mit in der Trilogie mit Tom Holland.
Richtig, so, aber warum, das weiß keiner. Das sind News, die, glaube ich, auch hat niemand kommen sehen. Und jetzt gibt's natürlich die Hypothesen, okay, das würde ja für ein Multiverse sprechen, also dass sie quasi Tür und Tor aufmachen für alle Spider-Man-Universen, die es da schon gibt, um halt das wirklich ein bisschen ad absurdum zu führen. Wir hatten das ja auch schon mal sehr erfolgreich umgesetzt in unserem Spider-Man-Multiverse-Animationsfilm. Der hat das ja sehr gut hingekriegt. Und jetzt gibt's natürlich die Frage, kommen denn die alten Spideys zurück? Vielleicht sogar? Sehen wir nochmal Andrew Holland? Andrew Holland, um Gottes Willen. Siehst du, was mit mir passiert?
Tobey Maguire.
Ja, den auch, aber den meinte ich nicht.
Andrew Garfield.
Genau, die könnten dir, vielleicht kommen die ja sogar alle zurück, man weiß es nicht. Nee, also wir wissen nur, Jamie Foxx ist dabei, er wird sehr wahrscheinlich wieder Elektro sein. Wie genau das möglich ist, müssen wir vermutlich mal mindestens auf den ersten Trailer warten, aber das ist schon. Ich würde so weit gehen zu sagen, es ist eine abgewichste News.
Genau, bei Doctor Strange 2, da ist ja das Thema des Multiversums, soll ja da auch die zentrale Rolle spielen.
Ja, und da so, dann kommt haben wir ja auch den Tie-In der Serie.
Ja.
Mit Scarlet Witch. Das soll ja auch da in dieses Multiverse Doctor Strange 2 Film mit reinzahlen. Also,
So, also Doctor Strange, Jamie Foxx aus Andrew Garfield Universum und in Far From Home haben wir auch schon J.K. Simmons gesehen. Und der hat ja J. Jonah Jameson gespielt, den man aus der Tobey Maguire Trilogie kennt. Also es läuft irgendwie alles so ein bisschen in diese Richtung.
Ja, ich bin gespannt, was sie vorhaben.
Es ist super interessant und es macht mich sogar ein bisschen kribbelig. Ich bin da echt dran interessiert, wie sie das aufknubbeln.
Ja, und ob es funktioniert. Aber genug davon. Wir haben ein paar Trailer vorbereitet, da habe ich mächtig Bock drauf. Es sind nämlich ein paar geile Dinger dabei.
Wenn wir hier auf die Uhr gucken. Und wir fangen direkt an bei den Trailern mit Animationen. Und ich freue mich. Und du wirst dich gleich auch noch freuen. Aha. Wir haben den ersten Eindruck zu Animaniacs. So, ich glaube, du warst ein bisschen so, mal gucken, wer da gesagt hat, ist eine geile Idee. Aber was sagst du jetzt zu dem Teaser-Trailer?
Ich brauch den Kram nach wie vor nicht. Ich fand den als Kind nicht gut, aber dieser Teaser-Clip ist der Oberhammer.
Ist doch
ich
geil,
musste
oder?
So hart lachen, es geht gar nicht. Es ist,
er startet ein bisschen langsam, aber dann kommt die absolute Animaniacs.
Wenn du Jurassic Park gut findest und ich finde den mega und ich habe den so oft gesehen, dann ist das eine ganz großartige Hommage und
Parodie gleichzeitig.
Und Pinky und the Brain haben wir zwar noch nicht gesehen, aber wurden nochmal bestätigt, dass sie da sind, weil sie wissen, dass die Leute. Glaube ich, auch da drauf warten. Und das ist, glaube ich, das Einzige, wo du mich wirklich kriegst. Pinky in the Brain.
Ich musste auch gut lachen. Die Warner Brothers und die Warner Sisters sind zurück. Und es hat richtig Bock gemacht. Es sah richtig trottelig aus. Und
How zany are they?
Welcome to Animaniacs. Vielleicht eine gute Startrampe, um irgendwann nochmal Freakazoid wieder zu beleben.
Da bin ich auch voll raus, ey.
Oh Mann, ey. Mann, Alex, was für eine traurige Kindheit du gehabt haben musst. Mensch.
Nope.
Gut. Komm, dann schießt du noch kurz deine Animationsserie rein, mit der ich wiederum gar nichts anfangen kann.
Invincible.
Okay, nächstes Thema. Ein Film mit
Legende. Comic-Reihe abgeschlossen in 144 Heften, 25 Büchern gesammelt,
Damn.
Komplett von mir gegengelesen und als vielleicht den coolsten Superhelden-Run, den es in der Comic-Geschichte gibt, befunden. Von Robert Kirkman, den kennen wir sehr, sehr erfolgreich mit Walking Dead. Das hier etwas kleinere Veröffentlichung, aber absolut verdient, jetzt endlich animiert zu werden. Im Trailer sieht man noch nicht so wirklich viel. Ein riesiges Voice-Cast, das sie da vereint haben. Absolut brachial. Ich habe da so Bock drauf. Es ist gut, dass es bei Amazon gelandet ist. Es ist gut, dass es ab 18 sein kann. Und wer mal wissen will, wo, keine Ahnung, dieser Gewaltexzess und das Storytelling und vielleicht auch das Superhelden-Thema ein bisschen anders aufgezogen herkommt, der muss nicht weit gucken. Das ist nämlich Invincible gewesen, aus meiner Sicht. Und ja, ich kann es nicht erwarten. Es ist einfach ein Träumchen. Ein Träumchen.
Ja, Hulu, 20. November, Animaniacs.
Ich hasse dich so sehr gerade.
Du hast gerade noch was gesagt. Deine Serie kommt auf Prime raus, 2021.
Korrekt, gibt noch kein konkretes...
Vielleicht mit Matrix, vielleicht wird es auch verschoben irgendwann in den Jurassic Park Slot. Wir werden sehen. Schon in Weihnachtsstimmung?
100%, 0%.
Schade, anscheinend hast du auch noch nicht dein Spekulatius zu Hause. Vielleicht kommst du hiermit noch ein bisschen in Fahrt mit Fat Man, ein Trailer mit einem Film mit Mel Gibson.
Oh, oh. Darf man das?
Bam, bam, bam. Ich weiß es nicht. Anscheinend darf man Mel Gibson wieder so ein bisschen, ne, auf die Kinoleinwand bringen. Fat Man soll am 13. November in ausgewählte Kinos kommen und ab 17. November dann in den VOD-Bereich kommen. Und auch der Trailer ist ein bisschen abgefahren. Mel Gibson spielt den Weihnachtsmann, okay. Aber eine wirklich absolut brachial realistische, super schmutzige Realität davon. Nämlich irgendeinen Typen, der halt Geschenke ausliefert und sich jetzt aber da irgendwie zur Wehr setzen muss, weil irgendjemand einen Auftragskiller anheuert, um den Weihnachtsmann um die Ecke zu bringen. Weil
ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass es entweder der Auftragsmörder oder der Vater sogar ist von einem Sohn, der sich schlecht behandelt fühlt, weil er Kohle geschenkt bekommt. Und dann sagt, ich will den Skype vom Weihnachtsmann halt. Und der Auftragsmörder ist kein anderer als Walton Goggins. Gibt nicht genug Filme und Serien mit Walton Goggins, von daher mega. Und ja, es ist jetzt natürlich nicht wirklich realistisch, aber es ist gritty und blutig und dreckiger Humor. Und ich fand den Trailer, gerade das große Finale, war relativ geil geschnitten auch. Sehr unterhaltsam gemacht. Ja. Und ich bin mir relativ sicher, vielleicht wenn du noch irgendwie einen Kumpel mit dabei hast und vielleicht auch eine Flasche Bier, auch, dann ist das glaube ich, einer, wo du genau Spaß dran haben kannst, den zu gucken. Wird er gut? Mit Sicherheit nicht. Wird er spaßig? Die Chancen stehen gut.
Walton Goggins hat mich auch ein bisschen erinnert an American Ultra. Da hat er auch eine ähnliche Figur gespielt. Bin ich mal gespannt, was er denn hier so rauszaubert. Und vor allem, was er rauszaubert aus einer weiteren Rolle, wenn er nämlich John Bronco spielt.
John Bronco.
Ja, eine fiktive Figur aus den USA der 70er, 80er Jahre. Und das ist ein neuer Kurzfilm, so um die 40 Minuten von Jake Jimansky. Und der hat uns zum Beispiel 2015 Seven Days in Hell mit Andy Samberg und Kit Harington gebracht, auch 40 Minuten. Und ebenso Tour de Pharmacy 2017 mit einem unglaublich großen Cast.
Na, aber bei Seven Days in Hell auch schon so. Also beide glänzen mit einem witzlos großen Cast. Beide, also das wird quasi der dritte im Bunde. Das sind alles so 40 Minuten Mockumentary-Style-Dinger. Sehr, sehr aufwendig produziert. Die ersten beiden kamen, glaube ich, von HBO. Jetzt hier John Bronco kommt auf Hulu. Und ja. Wie bei den anderen beiden, ich hab die beide gesehen. Ganz großes Tennis und ich freue mich da mega drauf. Und Walton Goggins, da ist er wieder.
Da ist er wieder.
Love it.
Sieht abgefahren aus. Bin super interessiert. Diese ganze Fake-Footage, die man schon sieht, hat man sich, glaube ich, richtig Mühe
das
gegeben.
Fake-Footage und wie sie Leute kriegen mit, Mann, ja, den gab's wirklich. Und dann verschwand er auf einmal bei einer Rallye in der Wüste. Was? Der erste Weg geht erstmal zum Telefon googeln. Wikipedia, John Bronco, Vita. Ich finde nichts, was ist hier los?
Aber wer auf die anderen Kurzfilme steht von Jake Jimansky oder wer ein großer Fan von Spinal Tap ist, ich glaube, auf jeden Fall hier auch dick irgendwie markieren. Der Trailer macht auf jeden Fall schon mal Bock.
Yes, d'accord.
D'accord. Auch nochmal hier bei uns, dieses Mal im Gespräch Free Guy. schon mal drüber gesprochen, über den Teaser-Trailer. Jetzt kommt nochmal ein richtiger Trailer, der, Achtung, Spoiler, für mich schon mal einen runderen Eindruck macht, um was es geht.
Und hast du den Teaser zum Trailer gesehen?
Und es gab noch einen Teaser, stimmt, wo sie sich ein bisschen drüber lustig machen, über das Hauptthema, mit dem wir hier gestartet sind. Wann kommt der Film in die Kinos?
Leider richtig, ja.
Leider richtig.
Ja, ich fand den Trailer auch gut, wieder. Ich fand ja den ersten tatsächlich auch gut. Du fühlst dich jetzt von dem zweiten nochmal wesentlich besser abgeholt, habe ich gehört.
Ja, schon. Der war einfach runter. Der erste hat zu mir direkt gezeigt, ah, um was geht's, aber hat mich jetzt nicht so tief in die Welt und die Story an sich gebracht. Das hat der zweite jetzt schon ganz gut, oder jetzt der Official Trailer wirklich ganz gut gemacht.
Ja, ich meine, Ryan Reynolds spielt wieder Ryan Reynolds.
Mhm.
Aber das ist okay, weil
ja,
wenn du es gibt einen Platz für diese Art von Humor und die kann er halt einfach richtig ja, gut.
Spielt ja an der Seite von Jodie Comer und Taika Waititi auch dabei, ist mir, yeah, glaube ich, aus dem Teaser-Trailer gar nicht so hervorgegangen.
Nee, aber jetzt hier jetzt hat er hier ein bisschen Platz.
Relativ prominente Rolle anscheinend sogar. Neuer Film von Sean Levy und soll 20 Minuten dann auf den Streaming-Plattformen erscheinen. Bitte? Was?
Okay. Wann genau?
Also, habe ich doch gerade gesagt, auf Netflix. Lasst euch überraschen. Weiter geht's. Ein bisschen ähnlich wie Jake Szymanski gerade mit John Bronco kommt hier ein kleiner Independent-Regisseur mal wieder zum Vorschein, und zwar André Ovredal aus Norwegen. Der hat uns Trollhunters damals beschert. Den hast du, glaube ich, auch gesehen, oder?
Ja, nicht nur Trollhunters, er ist jetzt sogar ein bisschen größer geworden. Ne? Er war ja auch bei hier, wie heißt das, Scary Stories in the Dark.
Da hat er ja auch mitgedreht.
Genau, das war ja schon so die nächstgrößere Stufe, weil du gesagt hast, so ein bisschen Indie.
Mhm. Und jetzt aber alles noch so ein bisschen kleiner, möchte ich meinen.
Und jetzt hatte ich das Gefühl, hat er wieder sogar einen Schritt zurück gemacht. Ne? Also nicht unbedingt vom Scope, aber
ja, ist so eine Koproduktion, norwegisch, britisch, US-amerikanisch. Mhm. Und es geht um einen Reisenden zumindest, gespielt von Ned Wolf, der hier in Norwegen plötzlich entdeckt, dass er irgendwelche gottähnlichen Fähigkeiten hat. Und damit gehen mehr Probleme als Vorteile einher.
Ja, weil er sie nicht kontrollieren kann, so wie das üblicherweise der Fall ist, wenn du neue Kräfte entdeckst und dann erstmal natürlich vielleicht auch als Gefahr eingestuft wird. Und dann ist halt die Frage, wie gehst du mit dieser Situation um? Brichst du da zusammen darunter unter dieser Last oder kriegst du es irgendwie in den Griff oder nicht? Daher eine klassische Superhelden-Origin-Story, die für mich auch so ein bisschen diese Chronicle-Vibes hatte.
Ja, stimmt. Da haben wir ihn wieder.
Ich muss gestehen, der Trailer war für mich ein bisschen off, weil ich das Gefühl hatte, dass die Dialogspur zu laut war und die Effekte und Musikspur zu leise oder umgekehrt. Aber der Trailer wirkt nicht ganz, der haut nicht richtig hin, akustisch, finde ich.
Ja, ich finde es auch vom Schnitt und der Montage an sich so ein bisschen off teilweise, was so das Tempo, das Pacing betrifft.
Aber die Bilder teilweise, die Special Effects, die da drin sind.
Das sieht schon gut
und
aus.
Und der Plot, den sie so anteasern, mit dieser Superheldenkomponente, bockt mich richtig. Und ich werde mir den auf jeden Fall geben, wenn ich kann.
Haben wir jetzt eigentlich schon den Titel gesagt, dass es sich hier um Mortal handelt? Der
Film heißt ich glaube nicht.
Okay, Mortal von André Ovredal. Und wir haben hier ein dickes Release-Datenpaket, irgendwie Kinos und VOD am 6. November, also da auch mal Prime im Auge behalten. Und dann 10. November soll das Ding direkt auf DVD und Blu-ray rauskommen. Ist das richtig?
Ja.
Okay.
Ich persönlich finde, es macht Sinn, wenn du es lange geplant kriegst, dass du ein VOD-Release an ein DVD- und Blu-ray-Release knüpfst, weil lass die Leute doch dann halt die Scheibe kaufen, wenn sie es halt auch für gegen Geld streamen können, also so diesen Premium-VOD-Bereich. Ja. Und ich glaube, Kino-Veröffentlichung ist wirklich nur so ein Gag.
Wie bei Bill und Ted 3.
Ja, keine Ahnung, ja. Ein Tag und wer ihn im Kino findet, darf ihn behalten, so, weiß ich nicht, komisch.
Ja, ist ein bisschen goldfischmäßig. Naja, gut. Was haben wir noch im Angebot? Mank.
Ja, spannend. Ne?
Ja, spannend. Was kann man über diesen Trailer sagen zu einem neuen Netflix-Film von also David richtiger, Fincher?
So ein richtiger Trailer ist es ja noch nicht. Das Ganze geht ja eine Minute, so fast ungewohnt. Wir sind ja mittlerweile in Zeiten angekommen, wo die Trailer 3 Minuten laufen. Ja, also neuer Streifen von David Fincher, ganz, ganz wichtig an der Stelle.
Das ist schon mal, genau, der große Fakt.
Das ist mal eine Hausnummer. Und dann spielt es in den, ich glaube, was ist das, 20er Jahren? 30er Jahren. Und es geht um Mr. Mankiewicz. Muss einem jetzt nicht unbedingt was sagen, aber wichtig, der hat mit Orson Welles zusammen Citizen Kane geschrieben.
Oder er hat einen Großteil sogar geschrieben.
Genau, und Citizen Kane zählt für viele nach wie vor so als einer der wichtigsten, größten, besten Filme der Filmgeschichte. So, und richtig. Da sind auch teilweise krass Bilder im Trailer, die sind gefühlt 1:1 aus Citizen Kane rausgenommen wurden. Und es ist ganz interessant,
vor allem die Schlussszene,
ja. Ja, diese Schlussszene, genau. Die Nummer scheint auch wirklich ein 4:3 zu sein, so ein bisschen Oldschool-Filter und Schwarz-Weiß vor allem, ne?
Aber 4:3, das Ding ist doch ein CinemaScope hier, der Trailer. Das hat mich nämlich gewundert.
Ist er?
Ja.
Muss ich nochmal Revue passieren lassen. Aber ich glaube, er fängt irgendwie. Ich weiß gar nicht, war nicht irgendein Logo dabei? Wie komme ich denn jetzt auf 4:3?
Ja, es war, weil es einfach die komplette Ästhetik hat. Es hat Filmspratzer, es hat Staub, es hat alles, was halt so einen alten Film anmacht, auch der, also diesen Analog-Eindruck. Aber ja, es ist halt tatsächlich CinemaScope. Aber ja, komplett schwarz-weiß, um komplett diese Ästhetik halt einzufangen von Citizen Kane so ein bisschen. Aber um was es jetzt so richtig geht, der Film ist schon sehr, ich mach's mir einfach und sag mal, künstlerisch, wie man das auch vielleicht interpretieren mag. Also sieht jetzt nicht so nach einem klassischen Biopic aus, zum Beispiel.
Ja, ich meine, sie teasern ja an, dass also Gary Oldman spielt Mankiewicz und
haben wir es unterschlagen.
Haben wir unterschlagen, ja. Also
oh Mann.
Gut gecastet, finde ich. Und der schien ja ein sehr bewegtes Leben zu haben. So ein, weiß ich nicht, wie sagt man denn dazu, so ein Lebemann, ne?
Der ja, war kauzig, war alkoholabhängig.
Ja, Frauen, Alkohol, ein bisschen schrulliger Typ. Und von daher, ich habe keine Ahnung.
Also ich kann mir von dem Trailer auch nichts, ich kann mir darauf nichts einbilden, aber ich bin gespannt und hoffe, dass es von David Fincher für mich mal auch wieder so ein Film wird, der mich halt richtig, ja nicht fordert, möchte ich sagen, aber mich so wirklich richtig abholt auf seine Art und Weise halt. Weil ich finde so spätestens mit Social Network habe ich den Kontakt zu meinem Buddy Fincher irgendwie so ein bisschen verloren.
Ah, ich war bei Gone Girl auch an Bord auf jeden Fall und er ist ja auch aktiv dabei mitproduziert, hat ja auch Episoden Regie geführt von Mindhunter, der Netflix-Serie und wer die nicht gesehen hat, gebt euch das auf jeden Fall. Das ist, gehört mit zu dem besseren Kram, den man auf Netflix gucken kann. Und da versuche ich schon den Ball flach zu halten.
Auch Mank, Netflix, 4. Dezember, das ist zumindest bis jetzt der aktuelle Releaseplan und vorher auch da. Ausgewählte Kinos dürfen ihn dann vorab schon mal
okay.
In irgendeiner Form und Weise, wie lange auch immer, zeigen. Ein Tag, eine Woche, eine Stunde. Man wird sehen. Aber 4. Dezember auf jeden Fall dann spätestens auf Netflix. Last but not least haben wir hier noch Wolfwalkers auf der Liste. Und das finde ich da auch mal interessant. Ein neuer Film von Tom Moore und Ross Stewart. Und die haben zum Beispiel vor über 10 Jahren The Secret of Kells gebracht, also ein Animationstrickfilm und 2014 dann nochmal nachgelegt mit Song of the Sea.
Oscar und nominiert jetzt, Song of the Sea.
Also Preis, auszeichnungspreistechnisch ziemlich viel mitgenommen. Und kommen jetzt mit Wolfwalkers zurück, einer Geschichte über ein Mädchen, was ein anderes verwunschenes Wolfsmädchen quasi findet, selbst zur Wölfin wird und sie gemeinsam dann, weiß nicht, so ein bisschen Kapp- und Kappa-mäßig durch den Wald ziehen. Sieht wieder sehr fantasievoll, bunt gemacht aus, auch wie The Secret of Kells, wer das zum Beispiel gesehen hat. 13. November, auch hier ist zumindest ein offizieller Kinotermin anvisiert und spätestens 11. Dezember dann auf Apple TV Plus erhältlich.
Ja.
Boah. Was sagst du dazu? Hat dir gefallen?
Optisch ist es nicht mein Style, muss ich gestehen. Nicht? Aber na doch, also du wirst dann so im Verlauf des Trailers halt warm damit, weil eben halt auch original alles andere stimmt. Also einfach nur auf Trailerbasis. Das ist ein exquisiter, handwerklich, makellos, Tonmischung.
Das ist schon geil, oder?
Ein herausragender Trailer und der beste Trailer rein handwerklich, den wir hier heute in unserer Selektion hatten.
Das würde ich unterstreichen, ne? Und dann hat man auch diese musikalische Klammer.
Da scheint ein Song zu komponiert worden zu sein, den sie da mega einbetten mit den.
Na eben nicht. Das ist ja also, Aurora, ist das.
Ist das so?
Running with the Wolves hier nochmal quasi orchestral aufgeblasen und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge.
Naja, ich dachte, das wäre extra für den Film gemacht worden.
Nee, also, sagt ja gar nichts. Ist ja eigentlich ein Übersong. Ich glaube, in der Vodafone-Werbung damals vor, schieß mich tot, 5-6 Jahren mal verwendet. Dadurch mega explodiert die Künstlerin Aurora. Ja, schicke ich dir nachher mal. Und da dachte ich so, das ist sie doch genau. Und hier hat man den Song quasi nochmal dick quasi,
ja, wie es gerade gesagt hat, mit den Inception-Hörnern.
Genau. Und ist natürlich halt ein ideales Ding, was hier klammermäßig das ganze Ding quasi auch nochmal akustisch zusammenhält.
Ja, und ansonsten sah es nach einer tollen Story aus, hatte ein bisschen Prinzessin Mononoke-Vibes irgendwie.
Ich wollte es fast nicht sagen, weil ich dachte, das wäre zu abwegig. Aber ja, ich habe es
mir
auch
gedacht. Naja, mit den Wölfen, nee, das passt schon.
Ne?
Und dann halt die Menschen, die da irgendwie in den Lebensraum eindringen, das hat schon ähnliche Elemente und ich gehe davon aus, dass die auch so ein bisschen, wie gesagt, aufgegriffen werden. Und dann muss ich halt sagen, vom Timing her Hut ab an Apple, 11. Dezember das auf die Streaming-Plattform rauszuhauen, in der Vorweihnachtszeit, in der Adventszeit und dann halt auch über Weihnachten im Portfolio zu haben. Das ist der ideale, weiß ich nicht, Vorweihnachts-Weihnachtsfilm mit für die ganze Familie, mit, weiß ich nicht, heißer Schokolade unter der Füßen unter der Decke, diese Nummer zu gucken, ist einfach schön. Oder? Ist einfach ein smartes Timing.
Na, du spielst die ganze Zeit auf meinen Geburtstag an, oder? Was anderes kann ich mir gerade nicht erklären.
Ja, genau. Ja, darauf hat die Welt gewartet, ja. Ja.
Mhm. Okay, wäre ja, cool. Mhm.
Du hast es am 13. November Geburtstag, wenn der Film ins Kino kommt.
Absolut, cool.
Ja, nee, aber wie gesagt, wir hatten wieder tolles Potpourri und haben mit dem Stärksten wieder geendet, aus meiner Sicht. Hat mich, wie gesagt, mega gekriegt und von daher sind wir durch. War viel Buntes dabei. Ich bedanke mich fürs Zuhören, aber...
Oh, stimmt. Wir müssen ja quasi noch das Pflichtprogramm ein bisschen abrödeln, ne?
Genau.
Wir wollen ja wissen, was die ganzen Leute da draußen denken. Was haben wir denn vergessen?
War das der stärkste Trailer?
War das der stärkste Trailer oder auf was freut ihr euch denn besonders? Schreibt uns gerne, nehmt Kontakt auf Instagram, Facebook und oder Twitter unter unserem Namen.
NSRT Podcast.
Und dem Hashtag.
NSRT Podcast.
Wie immer, das ist einfach, das kann sich jeder merken. Schreiben, schreiben, nochmals schreiben.
Genau, so und von daher können wir jetzt Schluss machen. Vielen Dank nochmal, danke an dich.
Hat Spaß gemacht.
Irgendwann hat jeder Geburtstag. Woche. Genau, und nächste Woche gibt es vielleicht mal was anderes mal wieder. Oder auch nicht.
Ho, 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 ho.
Was?
Oh, das war ein falscher Teaser. Jetzt hätte ich Leute fast auf den Holzweg geführt. Was soll's? Lasst euch überraschen.
Alles
bis
klar,
nächste Woche.
Dude.
This conversation can serve no purpose anymore.